Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius, und ich habe das Gefühl, du bist heute extra gut gelaunt. Kann das sein?
Mir geht es soweit ganz gut, danke der Nachfrage. Ich bin einfach euphorisch, weil wir über die beste Liga der Welt reden, die Liga des Champions-League-Siegers, der aus Dortmund kommen wird. Das wissen wir nämlich schon, Dortmund steht im Champions-League-Finale und das wird sicherlich auch nochmal kurz Thema werden, wenn wir über die Dortmunder reden. Wir sprechen nämlich über alle Spiele der Bundesliga, die an diesem Wochenende auf uns warten. Es ist der 33. Spieltag, heißt jetzt ist richtig Crunch-Time, es ist der Platz 6 noch zu vergeben. Da können wir gleich auch nochmal erklären, warum das vielleicht in diesem Jahr besonders spannend ist. Auch der Abstiegskampf hat noch ein paar Hoffnungen oder Hoffnung zu zerstören in petto. Und deswegen gibt es natürlich eine Menge zu besprechen und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen, und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat, oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also unser Vorwort. Dazu sei auch direkt noch gesagt, aufgrund von morgen ist ein Feiertag, nehmen wir schon am Mittwoch auf, heißt meine BVB-Euphorie aus der Champions League ist ungetrübt, weil es gestern Abend war, und noch ungetrübter, weil noch nicht hundertprozentig feststeht, dass es gegen Real Madrid geht im Finale. Aber mal gucken, was da heute Abend passiert. Nur ein kleiner Disclaimer, dass ihr Bescheid wisst, dass wir bei den Bayern, so wie es ja eigentlich immer bei den Euroleague-Spielen ist, heute auch das Bayern-Spiel unter der Woche nur bedingt mit reinnehmen können.
Ja, eine ungewohnte Mittwochsaufnahme quasi, statt der standardmäßigen Donnerstagsaufnahme. Das liegt an Christi Himmelfahrt am 9. Mai, an Vatertag. Da sind wir sehr beschäftigt, Julius, du und ich. Also nicht gemeinsam, aber wahrscheinlich beide auf unterschiedliche, vielleicht gleiche Art und Weise. Und deswegen nehmen wir hier am Mittwoch auf und wissen also noch nicht, wer der Champions League Finalgegner von Borussia Dortmund sein wird. Aber mit Blick ja auf das Bayern-Spiel vom Wochenende, ja, so viel Unterschied macht das für die Besprechung nicht, denn für die Bayern geht es ja nichts mehr in die Bundesliga, für Wolfsburg jetzt auch nicht um so viel. Also das wird unsere Prognose, unseren Tipp wohl eher nicht trüben, auch weil die Bayern ja ein Heimspiel haben. Ne? Das sei nur als Disclaimer dazu erklärt.
Genau. Und ansonsten, ja, Mensch, Fußball ist einfach der beste Sport der Welt. Ne? Es ist so ein tolles Spiel. Alles klappt immer. Und wir gehen rein und sprechen über Augsburg gegen Stuttgart als erstes. Stuttgart macht natürlich auch richtig Spaß dieses Jahr. Und das wurde dann auch nochmal am letzten Wochenende gekrönt, würde ich sagen. Denn man spielt nicht nur eine tolle Saison, hat sich für die Champions League qualifiziert, sondern konnte zu Hause dann eben auch noch einen Sieg gegen die Bayern feiern. Wir haben es schon so ein bisschen fast geahnt hier auch im Podcast. Und das hat sich bestätigt. Während Augsburg natürlich eigentlich nochmal eine gute Chance hatte, Richtung Platz 6, Richtung Europa vorzustoßen, weil sie eben gegen komplett durchrotiertes Dortmund gespielt haben. Entgegen unserer Erwartung gab es zwar die Rotation, aber fast schon eine Leistungssteigerung bei Dortmund. Und das muss man auch sagen, fand ich trotzdem einen sehr enttäuschenden Auftritt von Augsburg insgesamt gegen den BVB. Das heißt, wir sprechen über eine Mannschaft, die jetzt dreimal in Folge verloren hat, und eine Mannschaft, die echt ja einfach noch die letzten Spiele abfeiern will. So wirkt es irgendwie. Da ist schon ein Leistungsgefälle da.
Da ist ein Leistungsgefälle da. Der FCA hat ja zuletzt auch 4 der letzten 5 Spiele verloren und bei diesen Niederlagen immer 3 Tore kassiert. Ne? 3 in Hoffenheim, 3 gegen Frankfurt, 3 gegen Bremen und jetzt 5 gegen die Borussia. Ja, ein bisschen zur Unzeit. Ne? Sie haben die Chance auf Europa und plötzlich haben sie da ihre schwächste Phase unter Jes Torup. Ich glaube auch, dass es so weitergehen wird, denn der VfB Stuttgart, ja, war mal wieder beschwingt gegen die Bayern, die natürlich auch jetzt nicht ganz so bei der Sache waren wahrscheinlich, aber der VfB ist einfach spielstark, hat Lust auf Tore, hat Lust aufs Offensivspiel, und ich glaube, das wird man jetzt auch sehen. Und wenn die Augsburger sich vor allem defensiv so präsentieren, dann glaube ich, wird es am Freitagabend die 4. Niederlage in Folge für die bayerischen Schwaben geben.
Ja, und den nächsten Sieg wieder mal für die Stuttgarter. Ja, hat man bei mir sicherlich auch schon rausgehört, halte ich echt für die wahrscheinlichste Variante. Das Schöne ist, Stuttgart immer noch nicht mit den absoluten Top-Team-Quoten, würde ich behaupten. Wären sie vielleicht noch ein bisschen niedriger. Wir kriegen immerhin 1,80er-Quoten. Du hast die hohe Anzahl an Gegentoren angesprochen. Auch ein Handicap vielleicht nicht auszuschließen, weil Stuttgart gerade in der Offensive natürlich eh auch super drauf ist und Augsburg da große, große Probleme hat. Haben wir zuletzt in Dortmund gesehen, aber auch die Wochen vorher gegen Teams, die vermeintlich schwächer aufgestellt sind als der VfB, gerade an dieser Front. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da sogar noch bessere Quoten zu holen gibt. Genauso wie über 2,5 auch natürlich vorstellbar ist. Stuttgart über 1,5 mindestens und der Sieg könnte man auch spielen. Muss nicht unbedingt der Handicap, aber auf jeden Fall 2 Tore für die Gastmannschaft. All das geht so in die Richtung, die ich hier sehe.
Ja, Stuttgart gewinnt und over 2,5 wäre ein schöner Tipp von den Quoten her. Sehr, sehr gutes Value, denn wir haben es ja durchgerechnet oder genannt bei den Augsburgern. Da gibt es ein paar Törchen und auch als es ja gut für sie lief, waren sie ja auch bekannt dafür, Tore zu schießen und Tore zu kassieren. Also die Null stand ja auch eher selten, selbst wenn sie gewonnen haben, sondern da war es ja immer recht turbulent. Von daher könnte das auch torreich werden und selbst wenn es am Ende nur ein 2-1 siegt, das VfB ist, ne, kommt der Tipp ja auch an mit Stuttgart gewinnt und over 2,5. Also das ist so ein Tipp im Tipp, den ich hier abgebe, den ich auf dem Zettel habe. Aber am Ende, ja, Stuttgart-Sieg. Und die wollen ja hier Vizemeister werden. Ne? Nur 2 Punkte hinter den Bayern. Da geht ja noch was Richtung Vizemeisterschaft. Das wäre irgendwie schon ein schönes Ausrufezeichen. Und von daher braucht es dann einen Sieg in Augsburg.
Ja. Ja, und es ist ja auch, wie gesagt, Stuttgart eine Mannschaft, ne, wo man einfach weiß, ein paar Spieler werden definitiv nächstes Jahr nicht mehr da sein. Man hat schon das Gefühl, die wollen jetzt auch diesen ganzen Schwung, dieses super besondere Jahr einfach genießen nochmal. Das hast du auch gegen die Bayern gemerkt. Und deswegen, ja, würde ich sagen, lass uns weitermachen beim nächsten Spiel, wo wir uns vielleicht wieder einig sind. Wir sprechen über Gladbach gegen Frankfurt. Das ist ein Duell, was noch eine gewisse Relevanz hat, einmal Richtung Europa, da können wir ja auch kurz dann diese ganze schöne Rechnerei mal mit reinnehmen. Eintracht Frankfurt steht gerade auf dem 6. Platz, hatte auch 4 Punkte Vorsprung, 6 sind noch zu vergeben. Rein rechnerisch ein Sieg aus diesen beiden Spielen oder 2 Unentschieden, die es noch zu geben, zu holen gibt, würden dir wahrscheinlich den 6. Platz sichern, weil dein Torverhältnis auch so viel besser ist. Ein Sieg würde ihn dir auf jeden Fall sichern, ein Sieg aus diesen 2 Spielen. Und Platz 6 kann halt richtig wertvoll werden, denn Borussia Dortmund steht im Champions-League-Finale und gerade auf Platz 5 einem Champions-League-Platz. Das bedeutet, wenn Dortmund die Champions-League tatsächlich gewinnen würde, wäre auch Platz 6 ein Champions-League-Platz. Das heißt, die Eintracht spielt nicht nur um die Euroleague, die ja vielleicht schon ganz nett ist, sondern um die Champions-League, wenn Dortmund in Wembley tatsächlich gewinnen kann. Und Dortmund auf Platz 5 in der Tabelle bleibt. Das ist ganz wichtig. Sollte Dortmund auf den 4. Platz noch vorrücken, da sind sie ja nur 3 Punkte hinter Leipzig, dann würde sich das Ganze doch wieder verschieben und es gäbe nur 5 Champions-League-Plätze. Aber in der jetzigen Konstellation, ein BVB-Sieg könnte dafür sorgen, dass der Platz 6 sogar ein Champions-League-Platz ist. Deswegen natürlich sehr, sehr wertvoll. Auch Gladbach hätte, glaube ich, gerne diesen einen Sieg aus den 2 Spielen, die noch ausstehen. Denn der würde dann ganz sicher bedeuten, dass sie nicht mehr auf den Relegationsplatz rutschen können. Da sind sie 4 Punkte von weg jetzt gerade, also selbe Distanz wie Freiburg Vorsprung hat, hat auch Gladbach Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und dementsprechend, damit man da nicht überraschend am letzten Spieltag da doch noch reinfällt, sicherlich auch der Wunsch, dass man jetzt vielleicht schon Nägel mit Köpfen machen kann auf beiden Seiten.
Ja, und ich bin gespannt, ob es das offene Visier gibt oder ob beide eher auf sicher gehen und wieder mal aufs Unentschieden. Denn die Unentschieden, Könige dieser Liga treffen aufeinander. Oder nicht ganz Könige, Mainz hat mehr, aber Gladbach mit 12 Unentschieden und Frankfurt mit 12 Unentschieden. Also da treffen 2 Mannschaften aufeinander, die sehr, sehr häufig die Punkte teilen. Die Gladbach ja zuletzt auch mit 2 Remis in Folge, wo man auch das Gefühl hatte, mit beiden waren sie sehr hoch zufrieden, weil man eben wie so ein kleines Eichhörnchen, ne, die Punkte sammelt, wenn auch keine 3 an der Zahl, aber immer einen gegen den Abstieg. Also überzeugend ist es nicht, aber sie holen halt hier und da mal einen Punkt. Und bei Frankfurt zählt ja ein bisschen das Gleiche seit vielen, vielen Wochen. Überzeugend ist es selten, aber sehr viele Unentschieden sorgten immer wieder dafür, dass man von diesem Rang 6 nicht mehr abkommt. Zuletzt aber 3 Pleiten in 4 Spielen, 4-mal kein Unentschieden, eine heftige 1-5 Klatsche gegen Leverkusen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob hier beide wirklich auf Teufel komm raus stürmen, weil sie quasi unbedingt den Sieg wollen, oder ob sie am Ende sagen, naja, Unentschieden ist ja doch nicht so schlecht, denn wir behalten ja wenigstens unsere Platzierung bei und sichern quasi das Ganze und können es dann am letzten Spieltag vielleicht eintüten.
Ja, und zwei Unentschieden würden für beide Teams höchstwahrscheinlich auch reichen, weil sie jeweils den Verfolgern gegenüber ein deutlich besseres Torverhältnis auch noch haben. Das ist ja quasi dann dieser Extrapunkt. Zwei Unentschieden, dann wäre man eben auch allerhöchstens in der Situation, dass es punktgleich werden könnte. Also auch da steht natürlich so ein bisschen drauf. Und wenn man ehrlich ist, gerade Gladbach vielleicht auch durchaus eine gute Idee, nicht all in zu gehen, weil es dann schnell bei ihnen gehen kann, dass das Torverhältnis doch deutlich schlechter wird, hat man manchmal das Gefühl. Also auch das könnte eine Rolle spielen. Tatsächlich, wir haben schon oft darüber geredet, Eintracht Frankfurt auch oft mit Unentschieden, weil sie eben teils dann ganz gute Anlagen haben, teils eine Qualität auf dem Platz, andererseits eben das Ganze nicht so über die Ziellinie bringen können oft. Und das könnte natürlich auch gegen Gladbach gefährlich werden, dass die ermöglichen wird, Tore gegen sie zu schießen, immer mal wieder. Das aber selber durchaus eben auch offensiv gefährlich werden kann. Und tatsächlich, ja, lange Geschichte jetzt erzählt, aber glaube ich tatsächlich, das Unentschieden ist hier kein unmöglicher Tipp und den nehme ich auch.
Den nimmst du dir, finde ich gut. Quotentechnisch übrigens super ausgeglichen, ne? 2,50 auf Gladbach, 2,67 im Schnitt auf Frankfurt, das zeigt schon auf. Wenn die Quoten so nah beieinander sind, spricht dann irgendwo doch viel für ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe und das kann einfach mal im Remis enden. Und das würde mich einfach bei diesen beiden Remis-Königen jetzt auch nicht überraschen, denn wie gesagt, diese 1,5-Klatsche auch von Frankfurt zuletzt gegen Leverkusen, ja. Wäre vielleicht gar nicht so negativ, wenn man dann einen Punkt mitnimmt und es würde ja Platz 6 trotzdem ein bisschen absichern. Übrigens noch der Nachtrag, weil ich es gerade sehe in der Tabelle. In Frankfurt und Freiburg kämpfen um die Champions League Teilnahme, ja, die der BVB ihnen bescheren kann. Frankfurt würde Stand jetzt mit dem Torverhältnis von plus 1 in die Champions League einziehen, wenn Freiburg in die Champions League einziehen sollte, mit einem Torverhältnis von minus 12 Stand jetzt. Also auf jeden Fall minus. Sie würden ja ein paar Punkte dann noch holen und gewinnen und wäre besser, das Torverhältnis. Aber ich will jetzt niemandem zu nahe treten. So richtig wären die Champions League Qualifikationen der Eintracht und der Freiburger eher nicht verdient. Also es wäre schon ja etwas glücklich, das zustande kommen, vor allem mit Blick auf Torverhältnis. Aber wie gesagt, vielleicht sichert sich Frankfurt da ab. Mal wieder ein Remis. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube aber diesmal auch, dass beide treffen werden, denn sattelfest sind hinten beide nicht, Julius, ne? Frankfurt 5 kassiert. Die Gladbacher, wenn sie nicht gerade auf 0-0 spielen, wie gegen die Unioner, sind sie hinten auch sehr, sehr anfällig. Auch immer wieder viele Gegentore. Also ich glaube, dass beide treffen und ich habe auch das Gefühl, dass man es mit Both to Score und über 2,5 Tore kombinieren kann.
Ja, durchaus vorstellbar. Ich sehe eventuell noch Möglichkeiten auf ein ärgerliches 1-1, das wäre unter 2,5. Aber insgesamt denken wir, glaube ich, schon in die gleiche Richtung und gehen natürlich weiter zum nächsten Spiel. Du hast die Freiburger eben schon angesprochen. Die können erstmal Platz 7 absichern, der mindestens zur Conference League dann reichen wird. Also nochmal Europa klar machen in dieser Saison. In der letzten Saison von Christian Streich, da rückt das Abschiedsspiel natürlich auch immer näher und näher. Und sie könnten auch nochmal Richtung vielleicht sogar Champions League Platz 6 greifen. Sind 4 Punkte hinter Eintracht Frankfurt, brauchen also 2 Siege, um da ranzukommen oder vorbeizukommen in dieser Saison noch. Ja, und das ist natürlich die Frage, ob sie das gegen Heidenheim schaffen können, denn Siege gab es zuletzt nicht so oft für die Freiburger. Auch eine durchwachsene Saison und auch zuletzt eine durchwachsene Bilanz. Unentschieden, Niederlage, unentschieden die letzten 3 Spiele. Das sieht bei Heidenheim ein bisschen besser aus. Die haben zumindest 4 Punkte aus den letzten 3 Spielen sammeln können. Ein Sieg, ein Unentschieden mit dabei gewesen. Ja, also es ist tatsächlich, auch wenn Heidenheim Aufsteiger ist, für mich ziemlich ein Augenhöhenspiel, ehrlich gesagt.
Ja, die Tabelle spricht, ja, das ist die gleiche Sprache wie du. 3 Punkte Rückstand von Heidenheim nur. Wenn sie also gewinnen, ziehen sie gleich nach
Sie
Punkten
spielen
mit
dann auch
Freiburg
theoretisch um die Conference League mit, ja.
und ziehen an Freiburg ja sogar vorbei, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Wobei man muss es ja formulieren, das weniger schlechte, weil ja beide Minus-Torverhältnis haben. Also es ist schon bemerkenswert. Ja, Heidenheim hat ja auch ein bisschen so die Europachancen. Ja, nicht verspielt, die ist ja noch da, aber aus der Hand gegeben gegen Mainz, das ist ja auch kurios. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen. Also ja, Verfolgerduell um die Conference League Schrägstrich Europa League. Ich setze hier auf den Heimvorteil SC Freiburg, den es in der Saison noch nicht so oft gab oder viel seltener als erwartet. Ja, ich weiß, den Tipp habe ich häufig abgegeben und er kam nicht so häufig an, denn die Freiburger haben ja erst 5 Heimsiege eingefahren. Das ist wirklich dünn.
Aber
16
also,
Heimspielen, aber da muss doch jetzt mal wieder der nächste
es
Heimsieg
ist
her.
das letzte Heimspiel von Christian Streich.
Oh,
Ne?
stimmt. Guter
Also,
Punkt, guter Punkt, guter Punkt.
ist, finde ich, dann schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist ein ganz, 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 ganz besonderer Abend oder Nachmittag für die Freiburger da. Der Abschied von diesem langjährigen Trainer, der da, glaube ich, eine große, große Zuneigung von allen Rängen bekommen wird, von seiner Mannschaft auch immer bekommen hat. Und ich glaube tatsächlich, das können wir nicht machen, dass Christian Streich sein letztes Heimspiel nicht gewinnt. Deswegen bin
Ja.
ich bei dir und tippe auch auf Freiburg.
Ja, das ist ein guter Punkt, den hatte ich tatsächlich gar nicht bedacht. Schau, so gut ergänzen wir uns hier, wunderbar. Ich hätte auch so auf Freiburg gesetzt, aber jetzt bin ich umso mehr bestärkt darin. Nur die Quoten, die bestärken mich etwas weniger, weil ich habe es ja angesprochen, nur 5 Heimsiege, das ist sehr, sehr dünn. Und Heidenheim, ja, zeigt Woche für Woche, wie gut sie mithalten können, dass sie auch Rückstände, ne, immer wieder drehen können, dass sie immer wieder zurückkommen, selbst wenn sie eher schwächere Halbzeiten haben, dass sie da nochmal aufdrehen können, dass Schmidt, der Coach, immer wieder die richtigen Worte in der Kabine findet. Das finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und deswegen würde es mich kein Stück wundern, wenn es hier am Ende mal wieder 1:1 ausgeht. Das würde irgendwie passen in die Saison beider Mannschaften, finde ich. Auch tabellarisch gesehen. Aber ich setze, ja, wie du schon gesagt hast, auf den Streich-Abschiedseffekt und sage dann, ja, vielleicht gewinnt dann Freiburg dann doch 2:1 hinten raus, damit es ein bisschen versöhnlicher wird und damit Freiburg Europa schafft.
Ja, also, ja, ich glaube da auch an die Kraft der Liebe in diesem Spiel. Lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Leipzig gegen Bremen. Leipzig, dadurch, dass der 5. Platz eben auch ein Champions-League-Platz ist, ebenso wie Borussia Dortmund hinter und alle Mannschaften vor ihnen natürlich schon für die Champions League qualifiziert. Für die geht's um nichts mehr. Sie könnten die Liga ein bisschen ärgern und dadurch, dass sie jetzt ein paar Mal verlieren, eben dafür sorgen, dass Borussia Dortmund vorbeiziehen kann und dann dieser potenzielle 6. Champions-League-Platz auch deshalb wegfällt. Das ist noch eine Möglichkeit, wo Leipzig rechnerisch irgendeine Rolle spielt. Ansonsten geht's nicht mehr um viel. Sie sind auch in keinem anderen Wettbewerb vertreten, sind aber tatsächlich die formstärkste Mannschaft in der Liga. Ne? Wenn wir auf die letzten 5 Spiele gucken, 4 Siege, ein Unentschieden. So viele Punkte hat in den letzten 5 Spielen sonst keine Mannschaft holen können in der Liga. Also das ist schon mal bemerkenswert, dass sie da trotzdem die Spannung hochhalten. Das kann man ihnen bis jetzt nicht vorwerfen. Es geht gegen Werder. Die hätten am letzten Wochenende mit einem Sieg nochmal richtig Druck auf Europa machen können, sind jetzt aber auch immer noch in dieser Schlagdistanz und das ist. Ja, zeigt nochmal, wie absurd diese Liga ist. Ein paar andere Ergebnisse und Werder hätte noch auf den Relegationsplatz rutschen können. Da sind sie jetzt raus aus der Verlosung und jetzt können sie auf einmal vielleicht noch nach Europa rutschen, wenn sie gewinnen.
Wobei das natürlich sehr, sehr bitter war, ne? Dagegen Gladbach in der, ich glaube, 90. war
Ja.
es, ne? Oder 91. den Elfmeter zu kassieren. Denn sonst könnte man hier richtig um Europa mitspielen. Ich glaube, es wird nicht reichen, weil da zu viele Mannschaften dazwischen sind einfach, ne? Werder ja trotzdem nur 11, da sind nur 3 Punkte Rückstand auf Freiburg, ja, aber es sind eben 3 Mannschaften dazwischen. Mit Augsburg, Hoffenheim und Heidenheim, auch wenn die alle drei auch nicht sonderlich regelmäßig punkten, Freiburg ja auch nicht, aber es sind, glaube ich, einfach zu viele Mannschaften. Dazwischen, wobei gut, Torverhältnis ist bei fast allen gleich, ne?
Ja.
-8 alle drei und Werder dann -9.
Das,
Also,
ja.
wie wäre
Wenn
es
Sie
dann mit einem?
punktetechnisch aufschließen können, haben Sie wahrscheinlich auch das Torverhältnis aufgeschlossen, ja.
Das ist natürlich korrekt, aber trotzdem, ich glaube, es war wirklich dieser Elfmeter, das war der Europakiller jetzt gegen Gladbach. Und in Leipzig gewinnen ist jetzt auch nicht so hoch wahrscheinlich, denn die Leipziger haben ja erst 2 Heimniederlagen kassiert, ne? Sind die viertbeste Heimmannschaft. Sind zu Hause einfach normalerweise sehr, sehr stabil und stark und haben sich jetzt zuletzt ein bisschen eine Blöße gegeben in Hoffenheim. Das war, fand ich, eher ein biederer Auftritt, wo man mit dem Unentschieden wahrscheinlich ganz gut leben konnte, weil man ja wirklich nur 8 Torschüsse hatte und Hoffenheim da die bessere Mannschaft war. Aber ich glaube, so ein zweites lasches Spiel hintereinander sehe ich eher nicht bei Leipzig. Deswegen gehe ich hier auf den Leipziger Heimsieg.
Ich bin da völlig bei dir. Ich glaube auch, das könnte ein Heimsieg werden. Das könnte auch vielleicht sogar ein Handicap-Sieg werden. Dann sind die Quoten auch interessanter, ne? Also 1,30er-Quoten im Dreiweg nur auf die Leipziger. Alle
Ist
sind
ein
sich da
bisschen
eigentlich
dünn, ne?
einig. Ich muss nur sagen, dass wir, und das gilt jetzt für alle Spiele sowieso, man kann das hier natürlich nur nach bestem Wissen und Gewissen besprechen. Und was man nicht so richtig mit reinnehmen kann, immer ist dann eben schon, wir sind jetzt am Ende der Saison. Für Leipzig geht es um nichts mehr. Du hast es gesagt, gegen Hoffenheim wurde es schon biederer. Gibt es da vielleicht doch einen Spannungsabfall? Welcher Spieler möchte sich ungern noch verletzen, bevor eine Euro im Sommer ansteht? Welcher Spieler hat schon den Sommerurlaub im Kopf und Co.? Also, das sind einfach, das gilt für alle Mannschaften, finde ich, die da gerade oben auch ihr Saisonziel erreicht haben jetzt, ne? Da gehört immer so ein bisschen zu, wenn wir über Dortmund, über Leipzig, über wen auch immer reden, dass es da die vermeintlichen Aussetzer geben könnte. Werder hat natürlich prinzipiell die Mittel, auch mal aktiv zu werden. Für mich ist das ein Spiel, wo ich mir auch vorstellen kann, dass beide treffen am Ende. Das heißt ja nicht, dass Leipzig nicht gewinnt, aber vielleicht kann man sich dann ein bisschen von diesem Dreiweg fernhalten, der, wie gesagt, aus diesem Grund in Kombination mit dieser sehr, sehr niedrigen Quote mir dann doch irgendwie nicht zusagt.
Ja, die Quote sagt nämlich dem wenigsten zu. 1,30, das kannst du ehrlicherweise nicht tippen. Also man könnte es vielleicht garnieren mit Leipzig-Sieg und Gegentor. Denn Werder ja zuletzt durchaus stürmisch unterwegs. Ne? Die letzten 3 Spiele immer mindestens 2 Treffer erzielt. Ja auch gegen Stuttgart 2-mal getroffen. In Augsburg 3 geschossen, ist ja auch nicht so verkehrt. Also zeigten da durchaus die Motivation, es nach Europa zu schaffen. Die Abwehr ist aber natürlich immer etwas problematisch. So häufig spielt Werder einfach traditionell nicht zu Null. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass man hier sagt, Leipzig gewinnt mit Gegentor oder vielleicht Leipzig gewinnt und beide treffen oder Leipzig gewinnt. Ne, das ist ja das Gleiche, sorry. Und Leipzig gewinnt und over 2,5. Dass man hier sagt, hier Duxch und Co., die sind gut drauf. Leipzig hat vielleicht gegen den Ball ein bisschen Spannungsabfall, aber noch genug Waffen. Um genügend, also ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Xavi Simons übrigens ist nicht dabei, ne? Ist gelb-rot gesperrt. Aber dann darf halt der Kollege Baumgartner ran, der jetzt auch nicht schlecht ist. Also ich setze trotzdem auf den Leipzig-Sieg, weil ich glaube, zu Hause sind sie so spielstark und nochmal so ein lascher Auftritt wie gegen Hoffenheim wird es eher nicht geben.
Ja, also würde ich mich am Ende auch anschließen, auch wenn gesagt, mit diesem kleinen Disclaimer, dass ich generell finde, der Saisonabschluss ist ein bisschen schwieriger, was das alles angeht. Und ja, besonders schwierig ist es vor allen Dingen für den FC Köln. Die haben am vergangenen Wochenende das erste Mal die Möglichkeit, auch wenn das sich vielleicht zu positiv anhört, gehabt, direkt abzusteigen und konnten das insgesamt dann doch noch verhindern. Nicht, weil sie selber dafür gesorgt haben mit einem Sieg. Da gab es mal wieder einen ziemlich am Ende traurigen Auftritt, gerade was die Offensivbemühungen anging, sondern weil eben ja Bochum gegen Union gewonnen hat, blieben die in Schlagdistanz und weil Mainz nur unentschieden gespielt hat, blieben die auch noch in rechnerischer Schlagdistanz, sind aber 5 und 6 Punkte weg. Man sieht, wir haben noch 6 Punkte zu vergeben. Da darf eigentlich keiner mehr Punkte holen, das würde das Schicksal schon fast besiegeln. Und Köln muss eigentlich 3 Punkte holen. An diesem Wochenende sind absolut zum Siegen verdammt, wenn sie irgendwie noch vom Klassenerhalt träumen wollen, an den wir selber, glaube ich, hier nicht mehr so richtig glauben. Würde ich jetzt aber nicht komplett ausschließen, dass sie hier gewinnen können gegen Union Berlin, denn die wieder mal Trainerentlassung, wieder mal in Gefahr, da selber auf den Relegationsplatz zu rutschen. Absolut letztes Endspiel für Köln, ne?
Ja, absolut, absolut letztes Endspiel für Köln. Sie haben ein bisschen Glück vom Spielplan her, ne? Dass sie jetzt gegen Union ran dürfen, ran müssen, denn wenn sie gewinnen, werden sie wieder definitiv nicht absteigen, völlig egal, was Mainz macht, weil es dann nur 3 Punkte Rückstand sind auf Union und auch die Tordifferenz je nach Sieghöhe ist ja dann noch halbwegs so im Rahmen, dass man es aufholen könnte.
Bei nicht allen anderen Offensiven der Liga würde ich dir mehr recht geben.
Ja, aber ja. Gewinn jetzt 2-0 gegen Union, ne? Die haben aktuell 5 Tore, also 5 Tore, besseres Torverhältnis, minus 25 Union, minus 30, gewinn jetzt 2-0 gegen Union. Dann hast du 2 Tore gut gemacht, die haben 2 Tore schlechter. Plötzlich kann sich alles am letzten Spieltag entscheiden und du brauchst vielleicht wirklich nur einen 1-0-Sieg am letzten Spieltag. Also es ist wirklich noch möglich und so utopisch ist es ja nicht. Du musst halt Union Berlin jetzt schlagen. Die Mainzer dürfen natürlich nicht gewinnen, aber es spielt eben keine Rolle, denn den Relegationsplatz kannst du auch mit 2 Siegen erreichen, wenn Union 2-mal verliert und du hast jetzt das direkte Duell. Also es ist die letzte Patrone, die letzte Chance. Man ist zum Siegen verdammt, aber die Form der Unioner, die ist jetzt nicht so gut, dass ich sage, der FC wird auf keinen Fall gewinnen. Union Berlin hat seit 6 Spielen nicht gewonnen, hat 4 davon verloren und hat sich jetzt gegen Bochum, zumindest defensiv und in der ersten Halbzeit, ja von seiner wirklich schlechtesten Seite präsentiert, dass man ja die Hoffnung haben kann, dass selbst der FC ein Tor schießt gegen Union.
Ja, aber das ist genau der Knackpunkt, der es so schwer macht, trotz allem auf Köln zu setzen. Ich glaube, wir haben es am Ende gegen Bochum gesehen, dann gibt es diese Explosion, dieses Glücksgefühl, irgendwie gewinnt man so spät doch noch. Sie spielen in Köln, egal wie unzufrieden da jeder ist. Ich glaube schon, dass man während des Spiels da nochmal auch von den Rängen eine krasse Unterstützung spüren wird. Union jetzt quasi trainerlos, nochmal Interimstrainer bis zum Saisonende. Da glaube ich auch nicht, dass sich viel verändert. Die brauchen jetzt einfach ihre 1-2 Punkte, um mindestens sich da vom direkten Abstieg komplett fernzuhalten und im besten Falle Mainz zu zu distanzieren, aber ich würde den Köln-Sieg gar nicht ausschließen. Es ist nur einfach das Problem, Alex. Immer wenn ich Köln gucke, tut mir das auch richtig leid. Mir tut es auch leid, wenn ich die Tabelle sehe, weil ich würde ihnen, glaube ich, in keinem Spiel den Willen absprechen oder dass da irgendwas generell komplett schief läuft, dass die taktische Spielidee gar nichts hergibt oder so. Aber sie können es einfach nicht besser. Sie sind einfach nicht in der Lage, qualitativ in dieser Liga mehr als 24 Tore in 33 Spielen zu schießen oder 32 Spielen bis jetzt. Und das haben wir auch am letzten Wochenende wieder so eindrücklich gesehen. Das ist einfach kein Bundesliga-Niveau. Und ein Union Berlin, was sich jetzt vielleicht doch nochmal schüttelt oder so, irgendwie zumindest die Null halten kann gegen Köln, das würde mich auch gar nicht überraschen. Und das liegt wirklich daran. Bei jeder anderen Mannschaft sehe ich mehr Potenzial fußballerisch als bei den Kölnern, die mit diesem Kader einfach absteigen werden.
Ja. Ja, zum einen, um nochmal zurück auf Union zu kommen, bevor wir hier noch mehr Lästerei über die armen, bemitleidenswerten Kölner.
Ich will jetzt nicht alles lästern. Das ist wirklich, ein Freund muss dir auch mal die Wahrheit sagen.
Ja, so ungefähr. Ich sag dir jetzt als Freund auch die Wahrheit, nämlich, dass meine Bielitscher wird entlassen Prognose ja aufging, die ich vor 2 Wochen schon abgegeben hatte. Oder 3 Wochen sogar.
Wie ist es mit den Champions-League-Finalisten-Tipps bei dir?
Ja, wir reden ja hier über die Bundesliga. Deswegen, das andere hat hier keinen Platz, zumindest jetzt noch nicht. Das Dortmund-Spiel wird ja gleich im Anschluss erst besprochen. Da kannst du es mir ein bisschen reinreiben. Mhm. Aber hier geht es um Union und da lag ich richtig. Bielitscher wurde entlassen, weil Union Panik hat, auf den Relegationsplatz zu fallen. Und berechtigte Panik. Es wäre ja verdient mit Blick auf die letzten Wochen. Ne? Mainz, ja, hat jetzt auch mal wieder nicht gewonnen, aber da zeigt ja trotzdem die Kurve nach oben, die Leistungskurve. Und bei Union sieht das wirklich so aus, als wenn die ja am Ende dann doch auf dem Relegationsplatz stehen würden. An die FC-Rettung glaube ich nicht mehr, aber ich glaube statt jetzt daran, dass Union Relegation spielen können darf, weil sie einfach in diesem Negativstrudel sind und weil ja es irgendwo auch folgerichtig so ein bisschen wäre, wenn man ehrlich ist. Wenn man so die ganze Saison betrachtet, ne, wie schwach sie da in der Hinrunde waren, wie sie sich im Sommer, ja, ich weiß nicht, was da in sie gefahren ist, um dass sie plötzlich meinten, die Bonuccis dieser Welt kaufen zu müssen, was ja so gar nicht zur Union passt. Deswegen wäre es irgendwie so ein rundes Bild, wenn man nach dieser komischen, katastrophalen Saison mit der ersten Champions League-Teilnahme ever am Ende das Fazit zieht, hoppla, ihr müsst Relegation spielen. Irgendwie würde das passen. Und dann dürfen sie natürlich jetzt nicht gewinnen in Köln. Und das glaube ich auch nicht, dass sie gewinnen werden.
Ich mache es ganz einfach. Ich gebe dir jetzt eine 3,50er-Quote bei diesem Spiel, ohne dass wir da auf eine von zwei bemitleidenswerten Mannschaften in dieser Saison irgendwie tippen müssen. Ich sage dir, das wird unter 1,5 Tore hier. Ein Tor, wenn überhaupt, entscheidet dieses Duell. Beide sind nicht gut drauf, beide tun sich schwer, offensiv gerade dann auch Gefahr auszustrahlen, sind aber defensiv vielleicht nicht komplett unstabil. Das gilt ja auch für Köln, ne? Die haben schon Leistung gezeigt, zuletzt, wo man sagen könnte, eine Union in dieser Form können sie vielleicht auch vom eigenen Tor fernhalten. Vielleicht gibt's diesen magischen Moment in Müngersdorf, vielleicht dann eben auch für die Heimmannschaft, aber ganz ehrlich, damit brauche ich mich nicht beschäftigen, wenn ich so eine 3,50er-Quote kriege. Und deswegen sage ich, ein Tor entscheidet dieses finale Spiel.
Ja, bei Köln-Spielen kann man mal auf maximal einen Treffer setzen. Das ist natürlich korrekt, Quote ist hoch, aber riskant ist es ja trotzdem. So ein Handelfmeter ist halt schnell gepfiffen und ein Eckball ist schnell mal reingeköpft von Döki oder von wem auch immer. Chabot, keine Ahnung.
Eins von beiden passiert schnell.
Beides halt nicht. Na gut. Ich habe mir angeguckt, wie die Quote ist auf die doppelte Chance 1x, Julius, dass ich sage, hier das 0-0 könnte mal wieder um die Ecke kommen und dann ist der FC abgestiegen, aber vielleicht köpft Chabot ja wirklich diesen einen Kopfball mal rein, weil viel mehr können sie ja nicht. Sie können ja wirklich nur den Ball blind aus dem Halbfeld rein reinhauen und hoffen, dass irgendwann mal irgendwo ein Ball so hinfällt, dass man den Abstauber reinhaut oder den Kopfball. Also aus dem Spiel heraus kreieren sie ja, gut, Flanken sind auch aus dem Spiel heraus, aber du weißt, was ich meine, ne? Mit Kurzpassspiel irgendwie durch die Mitte, das können sie ja gar nicht, deswegen, es muss stupide irgendwie auf Flanken hinauslaufen. Ja, vielleicht fällt so eine mal rein, weil einfach Union aktuell ja katastrophal, in katastrophaler Form ist und vielleicht gewinnen sie dann, aber das 0-0 oder das 1-1 will ich auch nicht ausschließen. Doppelte Chance, 1x FC. Habe ich hier so auf dem Zettel 1,50 Quoten. Ja, ich würde mir da natürlich mehr wünschen, aber es sind halt 2 von 3 Spielausgänge abgedeckt. Und eigentlich bist du ein Fan von diesen Tipps.
Absolut. Würde ich auch nicht widersprechen, dass der durchaus ankommen kann. Aber eben nur mit einem Tor. Und dann
also doch, da
habe ich natürlich die schöneren Quoten zu bieten. Ja, wer weiß es schon.
Sag mir doch mal, wie das Spiel im Dreiweg ausgeht. Gewinnt der FC das? Nein.
Nein, ich glaube, das wird ein Unentschieden, ehrlich gesagt. Ja. Und vielleicht, ja, also dann 0-0, ja.
Ich wünsche mir für die Spannung in der Bundesliga, dass der FC das gewinnt. Ich bin da ganz ehrlich, ja. Denn wir kommen mal zu Mainz, Dortmund. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die Mainzer gewinnen werden. Denn der glorreiche, schillernde Champions League-Finalist gibt sich die Ehre. Ja, das gefällt dir jetzt, ne? Ja. Gibt sich die Ehre in Mainz. Ist vielleicht etwas, sind sie verkatert? Ich weiß nicht, was kosten so Getränke in Paris? Ich war schon lange nicht mehr. Ist es teuer? Kann man sich leisten, ne?
Tatsächlich, so glaube ich, für so Großstadtverhältnisse kann man in Frankreich noch ganz gut. Ja. Also, und ich glaube auch, es gibt, glaube ich, auch Siegprämien für Champions League und generell. Also,
oh ja.
Die dürften auch ausreichen in den Gefilden, um einen Abend sogar in Paris zu finanzieren. Ja, Paris hat verloren. Ich habe es Ihnen gesagt. Ich habe
Ihnen sind wir jetzt
per Ihnen? Nee, ich habe doch im Hinspiel-Podcast zum Champions League habe ich doch am Ende auch nochmal französisch einen Tipp an die PSG gerichtet. Ich habe Ihnen gesagt, Füllkrug ist besser als Mbappé. Das hat sich Süle offensichtlich.
Gesagt. Ich glaube, du hast dich versprochen.
Wir ignorieren das alles völlig egal. Ich wollte sagen, Füllkrug ist besser als Mbappé. Füllkrug ein Tor in diesen Aufeinandertreffen. Mbappé, Alex. Null Tore, auch da.
Mbappé 4 Pfostenschüsse, Füllkrug keine.
Ja, siehst du, also treffen kann er überhaupt nicht. Auch da, sei dir nochmal gesagt, wenn er zu Real kommt, da brauchst du als Barca-Fan gar keine Angst haben, der Mann ist finished, washed.
Können wir bitte zum seriösen Teil des Podcasts überleiten?
Ja, weiß ich nicht, ich habe richtig gute Laune immer noch, Dortmund ist in Champions-League-Finale eingezogen, toller Auftritt. Wenn auch natürlich auf diesem Niveau eine Menge Glück am Ende dazu gezählt hat. Aber gänzlich unverdient, finde ich, fühlt sich nicht an, wenn du dir anguckst, wie sie das Ganze bestritten haben. Es gibt natürlich nochmal Selbstbewusstsein. Jetzt sind sie in der Liga natürlich auch in einer Situation, wo eigentlich alles egal ist. Mats Hummels hat jetzt auch langsam gesagt, natürlich schulden sie irgendwie diesen Wettbewerb, aber es ist alles irgendwie schon ein bisschen Vorbereitung, Spiel auf 1.6. Heißt auch Belastungssteuerung. Heißt, du wirst vielleicht am letzten Spieltag sogar nochmal die Stammspieler sehen, damit sie nicht ganz aus dem Rhythmus kommen. Ich glaube aber, du wirst jetzt vielen dieser Leute, die in Paris dann doch eine Menge kämpfen mussten, wieder eine Pause geben. Könnte eine gute Nachricht für Mainz sein, könnte auch eine schlechte Nachricht sein, weil diese Rotation haben wir am letzten Wochenende gesehen. Da hat keiner der 10 Feldspieler gestartet, die in Paris Hin- und Rückspiel gemacht haben. Und der BVB hat eine richtig inspirierende Leistung gezeigt, ne?
Ja. Das ist korrekt. Das macht es auch schwer zu tippen. Also ich tue mich tatsächlich bei diesem Abstiegs-Doubleheader Köln Union und Mainz Dortmund jeweils im Dreiweg sehr, sehr schwer, weil zu viele Unwägbarkeiten. Also beim ersten Spiel sind die Unwägbarkeiten die beiden schwachen Mannschaften. Da weiß ich nicht, wer schwächer ist. Und beim zweiten Spiel ist die Unwägbarkeit, naja, ich dachte schon Dortmund mit B11, fast schon C11, ne? Wird sich dagegen Augsburg ja weniger motiviert zeigen, aber die hatten ja richtig Bock auf Fußball, weil es ja auch so ein bisschen sich anfühlte wie Marco Reus Abschiedsspiel, auch wenn er natürlich noch eins hat, es sind noch ein paar Spiele, aber vor eigenem Publikum hat er ja nochmal eins, aber irgendwie fühlte sich das so ein bisschen an wie sein Schaulaufen und dann war der ganze BVB inspiriert und das hatte ich so nicht kommen sehen und du hast völlig recht, ich glaube auch wieder, wir werden eine riesige B11-Ansammlung sehen, Niki Süle wahrscheinlich statt Hummels als Beispiel, vielleicht wird ja auch Schlotterbeck geschont und Papadopoulos wieder in der Innenverteidigung, dann ist das schwer zu prognostizieren. Mainz ist gleichzeitig nicht Augsburg, ja, klingt jetzt nach einem blöden Satz, aber ich meine es natürlich, dass Mainz einfach sehr viel gefestigter ist und besser funktioniert. Aktuell sind ja seit, ich meine, 8 Spielen ungeschlagen, ja, 3 unentschieden in Folge, ja, ein bisschen tritt man jetzt auf der Stelle, aber trotzdem eine funktionierende Mannschaft, die alles raushaut und die gefestigter ist als Augsburg. Und Dortmund hat halt nicht das Heimspiel, wo sie einfach so beschwingt immer sind, sondern nur das Auswärtsspiel, wo sie sich viel, viel schwerer taten in der Saison und viel häufiger Punkte ließen. Ne? Auswärtsspiele, da gab es oftmals Remis, nämlich 6 an der Zahl. Und deswegen tue ich mich schwer, hier dieses Spiel seriös im Dreiweg zu prognostizieren.
Ja, vor allen Dingen eben, wie gesagt, Dortmund, du kannst nicht sagen, die rotieren jetzt durch, das wird irgendwie abgeschenkt, denn die haben natürlich alle auf irgendeinen Grund dann auch sich zu zeigen, ne? Ob das jetzt ein Kjell Wettchen ist, der debütieren durfte, aber schon ein tolles Spiel gemacht hat, das ist halt ein hochtalentierter Spieler, wenn der gut reinkommt, kann der sicherlich auch gegen Mainz mitspielen auf dem Niveau, aber dann reden wir ja vor allen Dingen auch über Rotation, das würde bedeuten, Reus startet jetzt. Denke ich nochmal,
darf seine Malen letzten
Spielen. Daniel Malen, Sebastian Allaire und Moukoko sind Mittelstürmeroptionen. Jamie Bynoe Gittens auf den Außen dann auch dabei. Also gerade was diese Offensivpower angeht, finde ich Dortmund tatsächlich auch in der B11, wenn alle fit sind, auf einmal gar nicht so schlecht aufgestellt, wenn du dir diese Rotation anguckst. Ja. Das kann natürlich gefährlich sein, gerade wenn die Bock haben, ne? Gerade wenn die jetzt irgendwie doch mit guter Laune sich selber vielleicht auch nochmal in Szene setzen wollen. Gerade, denke ich mal, so ein Malen, der wird sicherlich nochmal unterstreichen wollen, dass er eigentlich in einem Champions-League-Finale dann in die Startelf gehören würde, anstatt ein Adeyemi zum Beispiel. Mhm. Das spielt ja alles mit rein und tatsächlich sage ich, diese Welle Euphorie ist gerade zu groß und zu groß für Mainz. Ich glaube, Dortmund gewinnt das. Ich glaube, Dortmund gewinnt Handicap. So.
Hoppala, hoppala, hoppala.
Er muss nach einem Champions-League-Finale nicht die Euphoriewelle reiten. Das wäre sträflich.
Das ist die pure Euphorie bei dir, die sich in völlig wahnwitzigen Quoten übrigens da niederlegt. Ich habe extra nachgeguckt jetzt. Es gibt 5er-Quoten auf den Handicap-Sieg Dortmund. Ja. Ob das seriös ist,
die was Leute brauchen noch Ticketgeld nach Wembley. Deswegen. Ach so.
Ja, ob das seriös ist, also die Quoten sind ja Wahnsinn, ne? Über 5er Quoten
gebe also auch, es darauf. Man muss ja überhaupt nicht das Handicap, du sagst es, riskieren. Wenn man glaubt, Dortmund nimmt diese Euphorie irgendwie mit, gibt es fast 3er-Quoten auf den BVB. Ne?
Absolut, also ohne Handicap. Absolut. Aber ich will hier die Mainzer nicht unterschätzen. Denn wer den Fehler gemacht hat, der war sehr ernüchtert in der vergangenen Saison, am Saisonende, Julius. Du hast es verdrängt, du willst da nicht drüber sprechen, du willst da nicht drüber nachdenken, aber ich hätte keinen Pfifferling auf Mainz gesetzt, als es für die um nichts ging und für Dortmund um alles. Und wir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Da hat Mainz den Punkt geholt, der dem BVB die Meisterschaft versaut hat. Deswegen, den Fehler mache ich nicht nochmal, Mainz gegen Dortmund zu unterschätzen. Die letzten beiden Spiele endeten sogar unentschieden. Also auch in der Hinrunde im Dezember gab es ein 1:1 von Mainz in Dortmund. Auch da war eigentlich alles auf Dortmund-Sieg ausgelegt. Auch da hat es wieder nicht geklappt. Den Fehler mache ich nicht. Ein verkaterter BVB mit B11 gegen um sein Leben kämpfende, feitende Mainzer, die ja sehr, sehr stark unterwegs sind. Nee, weiß ich nicht, also Dortmund kann das gewinnen, aber das hat schon den Grund, warum es hier 92er-Quoten auf Dortmund gibt.
Ich glaube, du ziehst die falschen Schlüsse auch aus dem letzten Spiel in der letzten Saison. Da hast du nämlich vor allen Dingen gesehen, dass es nicht immer hilft, wenn es für eine Mannschaft noch um was geht und für die andere um gar nichts mehr. Und das ist natürlich auch hier der Fall und könnte auch Dortmund in die Karten spielen.
Ja, das stimmt natürlich. Der Druck, ne, den die eine Mannschaft hat und die andere nicht. In dem Fall ist es gespiegelt. Mainz hat Druck, sie sind auf dem Relais-Platz. Ne? Dortmund hat gar keinen, ist locker, ist beschwingt. Die Spieler wollen sich zeigen. Du hast natürlich recht, das sind auch gute Argumente. Ich finde es trotzdem schwer, im Dreiweg hier einen seriösen Tipp abzugeben. Ich glaube, dass beide treffen. Denn die Mainzer werden auf jeden Fall, also da bin ich mir sehr sicher, dass sie zu Hause treffen werden. Die treffen ja in den letzten Spielen immer, in den letzten 5 haben sie immer getroffen. Beim BVB habe ich wenig Zweifel, dass sie treffen werden, vor allem die frischen Spieler. Ne? Malen will sich zeigen, Moukoko ist immer, wenn er spielt. Oft darf er nicht spielen, aber wenn er spielt, ist er für Tore gut. Von daher glaube ich, dass beide treffen werden und auch, dass über 2,5 Tore fallen werden, denn beide treffen sehr, sehr niedrig dotiert mit, ich glaube, 1,45 im Schnitt. Also wir werden ein paar Törchen sehen und dann vielleicht gibt es ein 2-2, vielleicht gewinnt der BVB das, 3-1, 3-2, alles möglich. Bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel, auch wenn es für die Borussia um nichts geht, aber ja, spannendes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Und damit sind wir so ein bisschen aus diesem Abstiegsblock raus, ne? Mainz, Köln und Union. Alles Mannschaften, die noch mindestens Relegation reinrutschen können, auf dem Relegationsplatz stehen oder direkt absteigen. Das sind die drei, für die es noch ums blanke Überleben geht. Und das gilt natürlich nicht nur in der Bundesliga, dass da noch spannende Geschichten und Ergebnisse ausstehen, sondern das gilt für alle großen Ligen in der Fußballwelt. Und wer da den Überblick haben möchte, dem sei natürlich auch nochmal die Wettbasis ans Herz gelegt. Wettbasis.com, da bekommt ihr den Überblick über die Fußballwelt, Expertenmeinung, Prognosen, Vorschauen, Quotenvergleiche. Da wird euch der Rundumschlag geliefert, damit ihr top vorbereitet seid. Und das sei euch deswegen nochmal ans Herz gelegt, während wir auf den Sonntag springen, wo natürlich zwei Mannschaften aktiv sind, die unter der Woche noch spielen müssen. Aber das Schöne ist, beim ersten Spiel brauchen wir diesen Disclaimer noch nicht. Darmstadt gegen Hoffenheim, da ist niemand unter der Woche aktiv und böse Zungen würden sagen, wenn man sich das letzte Wochenende anguckt, Darmstadt ist vielleicht gar nicht mehr so richtig aktiv, oder?
Oh ja, hast du leider recht. Bisschen aktiv sind sie noch, aber nicht mehr so sehr, dass sie irgendwie seriös Punkte holen können. oder irgendwie seriöse Ergebnisse einfahren. Vier der letzten fünf Spiele wurde verloren. Just beim bemitleidenswerten FC, das ziehe ich jetzt durch als roten Faden. Vielleicht schreibe ich sogar in die Überschrift oder in die Podcast-Beschreibung. Da haben sie auf jeden Fall gewonnen, aber jetzt werden sie, glaube ich, nicht gewinnen. Hoffenheim kämpft um Europa, ne? Ist nur ein Punkt hinter Freiburg, ist nur fünf hinter Frankfurt. Wir haben darüber gesprochen, bei Frankfurt gibt es vielleicht ein Unentschieden. Freiburg, ja, gegen Heidenheim vielleicht ja auch, wird auf jeden Fall schwer. Heißt, der große Gewinner an diesem Spieltag kann die TSG Hoffenheim werden, wenn sie bei Darmstadt gewinnen. Und das glaube ich, dass zumindest das passiert, also der Sieg.
Ich wollte auch gerade sagen, lass uns kurz machen. Der Sieg, der, da stehen die Chancen sehr gut. Darmstadt ist direkt abgestiegen und ja, das ist vielleicht auch verständlich, aber dass man da jetzt wirklich, man hat auch nicht mehr den Eindruck, jetzt wollen sie es nochmal allen zeigen, sondern die Kraft ist jetzt einfach weg. Es ist entschieden und niemand will diese Spiele noch spielen, glaube ich, so richtig. Und das hast du am letzten Wochenende dann stark gemerkt. Das wird sich jetzt gegen Hoffenheim nicht ändern, die an sich ja auch eine spielerische Qualität mitbringen, die sie vielleicht nicht mehr auf den Platz kriegen, aber gerade wenn dir der Gegner die Räume lässt, wenn du merkst, okay, die haben keine Lust, die spielen vielleicht gar nicht auf dem Bundesliga-Niveau gerade mit uns mit, dann kannst du auch ein bisschen zocken und ich glaube, das kommt Hoffenheim total entgegen. Hoffenheim-Sieg. Sehe ich auch so, wer Richtung Handicap denkt, kann da sogar richtig gute Quoten finden, aber an sich der Sieg für die Auswärtsmannschaft und damit würde ich sagen, schnell Deckel drauf auf dieses Spiel, oder?
Wenn du das möchtest, machen wir das.
Ja,
Gehen wir
sehr schön.
rüber nach München zum vielleicht zweiten Champions League Teilnehmer. Wir wissen es ja leider nicht. Wir nehmen ja, wie gesagt, am Mittwoch schon auf. Deswegen können wir das nicht mit reinnehmen, in welchem Zustand sich die Bayern präsentieren. Also auch in einem ähnlich euphorisch beschwingten wie der BVB oder in einem eher niedergeschlagenen, weil sie es vielleicht verpasst haben in Madrid. Also haben sie vielleicht ein bisschen Wut im Bauch gegen die Wölfe aus Wolfsburg oder haben sie ja eine gewisse Euphorie? Schwer zu sagen. So oder so, ich gehe auf den Bayern-Sieg, Julius.
Ja, also dazu gehört natürlich, dass Bayern wieder am letzten Wochenende verloren hat. Und es ist schon auch alleine hier wieder dieser große Leipzig-Disclaimer, den ich eben schon gesagt habe. Bayern wirkt in der Liga wirklich mittlerweile, als wäre ihnen alles egal, ne? Also die haben ja nicht mal die komplette Mannschaft durchrotiert, sechs Spieler zwar rausgenommen, aber es war jetzt nicht die absolute B11. Und gegen Stuttgart hatte man schon von Anfang an das Gefühl, okay, das ist jetzt zumindest, wird das nicht mit der Ernsthaftigkeit betrieben, die man sonst in der Liga sieht, wenn es noch um was geht. Und ja, natürlich spielt das jetzt auch eine Rolle, du hast schon gesagt, was man dann statt Ernsthaftigkeit für eine Stimmungslage mit reinbringt. Na, wenn man in der Champions League auch noch rausfliegt, will man sich hinten raus vielleicht nochmal beweisen. Wenn man weiterkommt, ist einem vielleicht in der Liga noch mehr egal, was passiert. Insgesamt spielt Wolfsburg aber natürlich auch keine gute Saison. Wir sehen ein paar gute Ansätze, aber ich glaube, Hasenhüttl wird ja am Ende vor allen Dingen den ganzen Sommer brauchen, um da mehr sein Team zu formen und irgendwie ein anderes Wolfsburg zu formen als diese Mannschaft, die wir über weite Strecken gesehen haben. Trotzdem sei kurz erwähnt, Alex, die letzten drei Spiele alle gewonnen von Wolfsburg. Ich glaube, es hat in der Liga sonst gar keine Mannschaft geschafft, in den letzten drei Spielen nur Siege einzufahren. Also formstärkste Mannschaft der Liga eventuell,
Na,
wenn
da
wir
winke
darauf
ich ab.
gucken. Aber du hast schon recht. Du hast gegen Stuttgart verloren. Jetzt als Bayern München, jetzt spielst du zu Hause, ist das letzte Heimspiel in dieser Saison. Da müsste man sich schon irgendwie innerlich wirklich komplett aufgegeben haben, wenn man das nicht antritt, um es zu gewinnen. Und wenn sie spielen, um zu gewinnen, dann werden sie es ja auch gewinnen können.
So, da sind wir doch daheim, also so wie die Bayern in München. Zweitbeste Heimmannschaft, die
Darum.
Bayern, daheim, zweitbeste Heimmannschaft, die Bayern. Normalerweise reicht es ja in Heimspielen, in sehr, sehr vielen gegen solche Teams ja trotzdem, selbst wenn sie ne, ein bisschen rotieren, selbst wenn sie es nicht so ernst nehmen. Vor allem gegen Wolfsburg, ja, gegen die gewinnen sie sehr, sehr häufig. 33 Paarungen gab es, 28 Siege der Bayern. Die Bayern haben, glaube ich, 11 der letzten 12 Duelle gewonnen. Also für die Wölfe gibt es einfach sehr, sehr wenig zu bestellen, in aller Regel gegen die Bayern. Und ich habe es ja angesprochen, wenn sie euphorisch sind, gewinnen sie das, weil sie im Champions League-Finale stehen. Und wenn sie vielleicht rausfliegen sollten heute Abend am Mittwoch, dann agieren sie vielleicht mit Wut im Bauch und wollen es den Wölfen erst recht zeigen. Es ist das letzte Heimspiel in der Allianz Arena in der Saison.
Sei übrigens auch noch kurz gesagt, sorry, das reingrätscht, auch für Wolfsburg geht es um nichts mehr, ne?
Auch für Wolfsburg geht es um wenig, das stimmt natürlich, aber nochmal Bayern zu Hause. In Wolfsburg, na, würden wir vielleicht über was anderes sprechen, so Auswärtsspiele, wenn du wenig Motivation hast oder vielleicht ein Negativerlebnis und die Saison ist gelaufen. Tust du dich einfach schwerer, traditionell, aber ich glaube, in Heimspielen, man hat es ja beim BVB gesehen, ne? Auch mit der B11, manchmal wird es da einfach, ja, wenn du keinen Druck hast, spielst du halt ein bisschen lockerer auf, teilweise. Deswegen glaube ich hier nicht daran, dass die Bayern dieses Spiel nicht gewinnen werden. Und damit können wir, glaube ich, zum nächsten Europacup-Teilnehmer in der Woche überleiten, bei dem wir auch nicht wissen, wie es ausgegangen ist. Denn Bayer Leverkusen spielt ja am Donnerstagabend noch Europa League gegen die Roma, Hinspiel 2:0. Da sieht es also sehr, sehr gut aus mit der Finalteilnahme.
Ja, also da haben wir ja zumindest vorher gesagt, das würde uns jetzt nicht wundern. Bei den Bayern, da sind deutlich mehr Fragezeichen, glaube ich, was das Weiterkommen angeht zumindest. Aber bei Leverkusen glauben wir schon dran an Vatertag in Leverkusen, die Roma zu Besuch. Falls jemand noch nichts vorhat im Großraum Köln, ist das vielleicht ein Ausflugsziel, um sich das anzugucken und dann vielleicht
Kann
noch
man
besser.
den Bollerwagen an der Bayer Arena gut abstellen? Wie ist das? Weißt du nicht, ne?
Na, ist
Du warst ja vor
tatsächlich,
Ort neulich.
ich war vor Ort neulich, habe mir das Ganze mal angeguckt, aber war natürlich, wie es sich geziemt, im VIP-Bereich und da war alles möglich. Da hätte ich, glaube ich, auch mit Bollerwagen reinkommen können. Wie das für fürs normale Volk ist, kann ich nicht sagen. Aber das normale Volk wird natürlich vorrätig sein im Pott in Bochum und ihre Mannschaft
Oh.
nochmal unterstützen. Auch die Bochum natürlich zwei Siege zuletzt in Folge und der letzte gegen Union richtig, richtig wichtig. Ne? Am Ende wurde es nochmal wild, obwohl sie schon hoch geführt haben, aber sie haben es über die Ziellinie gebracht und das hat dann zumindest klar gemacht, gut, sie können da nicht wie Union jetzt vielleicht sogar rechnerisch noch auf den direkten Abstiegsplatz rutschen. Sie haben 4 Punkte Vorsprung auch auf den Relegationsplatz, 3 Punkte Vorsprung auf Union jetzt auch schon. Also jetzt noch einmal Punkte sammeln in diesem Jahr und man kann das Ganze abschließen und sagen, gut, da hat sich der Trainerwechsel dann doch irgendwie hinten raus nochmal gelohnt. Aber dieser Sieg gegen Leverkusen, Alex, wir haben jetzt ein paar Spiele gehabt, ne? Vielleicht Dortmund, die haben auch einen großen Kampf geliefert. Vielleicht Stuttgart, die spielen eigentlich die besten Spiele gegen Leverkusen. Auch da, großer Kampf, spannendes, spannendes Spiel mit einem fragwürdigen Ende sogar. Dann Eintracht Frankfurt, ist das nicht eine Mannschaft, die es immer mal drin hat, große Teams zu schlagen? Die wurden dann wieder weggeklatscht, so richtig in der Liga. Und jetzt soll Bochum die Mannschaft sein, die kurz vor Ende die ungeschlagen Serie von Bayer Leverkusen kaputt macht. Da sage ich doch nein.
Tja, vielleicht unterschätzt du den VfL dadurch, denn ich habe nachgeguckt, letztes Jahr gab es dieses Duell auch im Mai, etwas später, Ende Mai, nicht Anfang Mai, auch in Bochum. Da hat der VfL 3:0 gegen Leverkusen gewonnen in der
Ja,
Rückrunde der
letztes Jahr, das ist ja ein
Bundesliga-Saison.
anderes Leverkusen,
Das
ne?
war ein anderes Leverkusen, das stimmt, aber ne, nicht mal 1:0 gewonnen, 3:0. Also da wurde Bayer weggeklatscht, um den Ausdruck zu bemühen. Und das vorletzte Spiel, also die Saison davor, hat Leverkusen auch nicht gewinnen können in Bochum. Da ging es 0:0 aus. Also die letzten beiden Spiele hat Leverkusen in Bochum nicht nur nicht gewonnen, sondern nicht mal ein eigenes Tor geschossen. Deswegen nicht den Fehler machen, diesen VfL zu unterschätzen. Und eigentlich solltest du diesen Fehler ja nicht machen, weil wir ja, naja, zumindest im Zwei-Wochen-Rhythmus, also immer dann, wenn Bochum ein Heimspiel hat, darüber reden, wie unbequem sie zu Hause sein können, ne? Wie bissig, dass es da manchmal so einen gewissen Spirit gibt mit den Heimfans und dass sie da auch große Mannschaften mindestens ärgern können, wenn nicht sogar schlagen können. Unentschieden gegen Dortmund, Heimsieg gegen Bayern, etc., etc. Der VfL zu Hause, der hat das gewisse Etwas, um den Großen ein Bein stellen zu können. Und das solltest du doch wissen, Julius.
Ja, aber ich sage nur den Großen vielleicht, diesem Leverkusen in dieser Saison nicht mehr. Und ich finde auch, dafür, dass jemand hier jetzt wochenlang gesagt hat, Leverkusen wird eine ungeschlagene Bundesliga-Saison spielen, hast du gerade stark für die andere Seite lobbyiert. Aber gut, nee, ich glaube tatsächlich, Leverkusen gewinnt das. Ich finde übrigens dazu eben auch, wir haben 1,75er Quoten auf Leverkusen auswärts hier. Das ist ja sogar anspielbar schon auf eine Mannschaft, die selten, selten enttäuscht hat und wo du auch gesehen hast, ja, diese Rotation. Sie werden jetzt mit einem guten Gefühl rausgehen. Rotation bei Leverkusen bedeutet dann trotzdem, dass du eben Schick oder Boniface hast und Co. Bochum, und das gehört auch dazu, ist eben der ganz, ganz große Druck auch weggefallen mit dem letzten Wochenende, wo du diesen Sieg dann irgendwie über die Linie bekommen hast. Und trotzdem hast du auch bei Bochum gesehen, du führst 3-0 bei Union Berlin, die nun beileibe nicht gut drauf sind und kassierst noch 3 Treffer in diesem Spiel. Also diese Defensive ist dann wirklich teilweise abenteuerlich gewesen, wirklich auch die Tore schwach verteidigt. Und das kannst du dir gegen Leverkusen einfach nicht leisten. Sie müssen auch nicht unbedingt. Leverkusen scheint sich wieder ein bisschen mehr sogar gefangen zu haben. Euroleague-Finaleinzug ist dann auch besiegelt, haben 2, 3 Wochen Pause, bis ihre Finals kommen. Ich glaube, die spielen beschwingt auf und schlagen Bochum hier.
Ich bin mir da nicht so sicher. Also beschwingt aufspielen, ja, können sie natürlich immer, aber nochmal, Bochum ist zu Hause so unbequem, die sind so heiß. Das ist wirklich, ich finde es beeindruckend, wie sie Woche für Woche alles raushauen. Ne? Es gibt nicht Woche für Woche einen Sieg, aber anders als der erste FC Köln gibt es einen Ertrag, wenn sie alles reinhauen, weil sie Tore schießen können. Und wie gesagt, 3-2 gegen Hoffenheim zu Hause, 4-3 gegen Union Berlin zu Hause, auswärts, das waren ja schon dann beachtenswerte Ergebnisse. Sie hätten ja das ein oder andere Spiel ja auch mehr gewinnen müssen, ne? Gegen Darmstadt Vorsprung verspielt, gegen den FC sehr, sehr bitter den Vorsprung verspielt. Von daher, ja, sie haben trotzdem dieses gewisse Etwas, um Leverkusen ärgern zu können. Deswegen erwähne ich es nur. Ich sage nicht, dass es jetzt safe mein Tipp ist, aber ich erwähne nur doppelte Chance 1x auf den VfL Bochum Zweierquoten, Julius.
Ja, zwei von drei Spielausgänge. Tipp, mit dem ich eigentlich gern rein, mit dem ich eigentlich gern rausgehe, immer auch in diesem Podcast. Doppelte Chance mag ich gerne, Zweierquoten mag ich gerne.
Ich traue Ihnen was zu.
Ja, okay. Ich traue Ihnen
was zu.
Ich nicht. Ich sage, Leverkusen wird das Ganze hier weiter positiv gestalten. Und ja, gegen Bochum ist das, glaube ich, immer noch eine ordentliche Quote, die man im Moment auch auf die Leverkusener bekommt. Und damit lass uns einen Strich unter diese Folge machen. Das war der 33. Bundesligaspieltag, den wir besprochen haben am Mittwoch. Gleich, falls ihr reinhört, spielen die Bayern noch quasi. Es gibt auch ein Conference League Halbfinale, was heute schon ausgespielt wird am Mittwoch. Ansonsten Donnerstag auch noch Spiele. Also lohnt sich vielleicht auch nochmal, falls ihr jetzt hier reingeraten seid, noch nicht gehört habt, die Champions League Folge anzuhören, in der man dann auch schon hören wird, wer Dortmund im Finale gesehen hat. All das könnt ihr noch nachhören und ansonsten hören wir uns dann natürlich auch nächste Woche nochmal wieder, um über die Bundesliga zu sprechen. Da freuen wir uns auch drauf und sagen danke fürs Einschalten und bis bald. Und Alex Trücker, viel Spaß morgen an Vatertag.
Dankeschön, danke. Ebenso, aber du arbeitest, ne?
Ich arbeite, ja. Gut, tschüss.